Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ihr seid, wie vorher schon gesagt, bei Radio X gelandet, wieder mal im richtigen Sender. Richtige Zeit, richtige Sendung, hoffen wir zumindest. Im Studio heute eine kleine Besetzung. Wir sind von der Greenpeace-Gruppe da und heute ist die Ingrid Ahrens-Skalidis mit dabei. Hallo Ingrid.
Hallo Otto.
Ja, und mein Name ist Otto Gebhardt. Wir werden uns heute mit zwei Themen beschäftigen und wir hoffen, dass es für euch wieder eine interessante und vor allem auch informative Sendung wird. Zunächst wird uns die Ingrid sehr ausführlich über die Fischereipolitik der EU berichten. Es gab dieser Tage, beziehungsweise Ende Mai war das jetzt schon, eine Reform der gemeinsamen EU-Fischereipolitik. Darüber werden wir die Ergebnisse, Erfordernisse, Erfolg, ja oder nein, wie es weitergehen soll, erfahren. Und im zweiten Teil der Sendung wird es um einen geplanten, beantragten Braunkohletageabbau in der Lausitz gehen, der durch den Energiekonzern Vattenfall beantragt wurde. Wir wollen gleich anfangen mit der Fischereipolitik. Ingrid, seit 1983 gibt es ein Gesetz auf EU-Ebene, das eben für eine nachhaltige Fischerei sorgen soll. Dieses Gesetz wird alle 10 Jahre überprüft und diese Überprüfung fand jetzt Ende Mai dieses Jahr statt. Du willst uns aber zunächst mal so generell die Situation der Meere schildern, bevor wir dann näher auf dieses Thema eingehen.
Ja, hallo. Also ich denke, ich möchte erst mal ein bisschen so sagen, wie eigentlich die Erde ist. Und wenn man jetzt also sich mal einen Globus anschaut, dann sieht man, dass eben die Erdkugel zum größten Teil blau ist. Und das ist auch kein Wunder, weil 3/4 der Erdoberfläche nämlich mit Meeren bedeckt sind. Sie stellen den größten Lebensraum für eine unschätzbare Vielzahl von Meeresbewohnern dar. Wir kennen ja viele, denken wir. Also denken wir irgendwie an Anemonen, Algen, Muscheln oder Muränen. Seepferdchen kennen wir, Quallen. Also ich komme aus Hamburg, deswegen ist mir natürlich die Nordsee nah und da fallen mir auch die kleinen Seepferdchen ein, die es aber auch im Mittelmeer gibt. Quallen, Sardinen, Sprotten, Haie, Wale und Delfine und viele, viele weitere Arten.
Kurze Zwischenfrage.
Ja.
Seepferdchen gibt es tatsächlich? Das sind keine Fabelwesen?
Ja, ich hoffe, es gibt noch ein paar. Also, ja, und trotzdem haben wir aber wahrscheinlich von den meisten Lebewesen und Pflanzen in unserem Meer überhaupt keinen blassen Schimmer. Wissenschaftler glauben nämlich, dass an Land und im Meer ungefähr 15 Millionen Tierarten und Pflanzenarten leben. Kennen tun wir aber mit höchster Wahrscheinlichkeit maximal 1,8 Millionen Arten. Die meisten leben auch in der Tiefsee und dort kommt zum Glück noch kein Mensch hin. Mit Sicherheit wissen wir jedoch, ohne die Ozeane gäbe es kein Leben auf der Erde. Das muss man sich einfach mal klar machen. Die Ozeane bilden einfach unser Leben und deswegen müssen wir sie schützen. Die Meere regulieren nicht nur das Klima und sichern das Trinkwasser, sondern sie erzeugen auch fast 75% des Sauerstoffs auf der Erde. Das muss man sich einfach mal vorstellen, selbst wenn man nicht direkt am Meer wohnt, eben, dass man von diesem Sauerstoff profitiert.
Ja, das Meer dient ja auch als CO2-Speicher, was ja bei dem Thema Klimawandel nicht zu vernachlässigen sein
Ja,
sollte.
genau. Und wenn man sich mal überlegt, dass dieser Sauerstoff zum größten Teil von dem Krill produziert wird, also Krill sind die Kleinstlebewesen im Meer und die spalten bei Sonnenlicht nämlich die Mineralsalze auf und übrig bleibt dann der Sauerstoff und auch organische Stoffe. Und diese organischen Stoffe dienen wiederum den Fischen im Meer als Nahrungsmittel. Die Kleinstlebewesen sind aber auch wichtig für die größten Säugetiere der Meere, nämlich die Wale. Und da muss ich doch auch mal sagen, dass wir immer denken, ach, was man nicht sieht, ist nicht da. Aber das ist ganz, ganz wichtig, weil nämlich es erst doch schon sehr erstaunlich ist, dass die Allergrößten, die Allerkleinsten sich von den
Fressen,
Allerkleinsten,
ernähren. Die
sich
Wale
von den
fressen die
Kleinen, ja,
Grills.
genau. Und es gibt ja diese Bartenwale, die zerdrücken dann eben diesen Krill. Die haben ja keine Zähne, sondern nur Barten und die zerdrücken dann diesen Krill im Mund. Ja, Und jetzt, um auf deine Anfangsfrage zurückzukommen, Otto, es ist ja so, also dass wir nun seit das erste
wir,
Mal...
Wir schwenken jetzt um zu der zu dem Kompromiss EU-Reform der Fischereipolitik.
Also ich will einfach auch noch mal ein bisschen die Misere darstellen, wie die sich jetzt langsam entwickelt und was wir Menschen doch eigentlich mit dem Meer machen, was für uns lebensnotwendig ist. Und wir haben das erste Mal jetzt seit 10 Jahren wieder die Möglichkeit, die Gesetze der nachhaltigen Fischerei zu überarbeiten. Und Tatsache ist, es gibt einfach zu viele Fangschiffe, die zu wenig Fisch, also die zu viel Fisch fangen und damit gibt es eben auch zu wenig Fisch. Und wenn das so weitergeht, wird es bald keinen Fisch mehr geben. Wir glauben jetzt einfach, ach, wenn eben weniger Fisch im Meer ist, dann könnten wir ja einfach die Schiffe reduzieren und dann würden sich die Fische wieder erholen. Und dann kämen sie wieder zurück und es wäre alles wie vorher.
Ich denke, man muss sich auch mal als, ich mag dieses Wort nicht so gern, aber es passt dem Konsument veranschaulichen. Man muss sich das mal vor Augen führen, was das sind ja richtige Industriefabriken, die da auf den Meeren unterwegs sind. Das ist also nicht mehr der heimelige Fischkutter, wo vielleicht 3-4 Leute ihre Netze auswerfen und den Speisefisch fangen, sondern das sind ja richtige Industrieunternehmen, die wirklich auf dem Meer unterwegs sind.
Ja, und da geht leider Profit vor Schutz der Meere und das ist eben bis zum heutigen Tag noch so. Denn selbst die Wissenschaftler und die Politiker haben Quoten beschlossen, die eben viel, viel niedriger sind, also die Fangquoten sollen viel, viel niedriger sein als die im Moment noch umgesetzt werden. Aber jetzt die Frage, was hält dann eigentlich das ganze System über Wasser? Denn wenn die Schiffe halb leer sind, müssten sie doch eigentlich mit Verlust fahren. Und das ist eben nicht so. Denn im Endeffekt sind wir die Steuerzahler, die das alles finanzieren. Also wir finanzieren diese aufgeblasenen und viel zu großen Fangflotten.
Über die Subventionspolitik der EU.
Ja, genau. Unser Geld fließt in immer zerstörerische Fangmethoden. Und das, finde ich, ist ganz schön gewagt, denn wenn man bedenkt, dass rund 90% der europäischen Fischbestände bereits jetzt überfischt sind, wird es mal Zeit, dass wir endlich mal umdenken. Wenn man sich mal vorstellt, dass die EU-Flotte 84.000 Schiffe hat und wenn man sich dann weiter vorstellt, dass ein Grundschleppnetz so groß ist, dass es ungefähr 12 Jumbojets aufnehmen kann, dann kann man sich auch vorstellen, wie barbarisch mit unseren Meeren umgegangen wird.
Es gibt doch da aber auch verschiedene Fangmethoden, also auch Fangmethoden, die das Ökosystem mehr schonen und dann zerstörerischere Fangmethoden.
Ja, es gibt natürlich, also es gibt die Grundschleppnetze, es gibt Stellnetze, es gibt Netze, die aussehen wie eine kleine Insel, wo sich dann die bestimmten Fische dann einfach nur konzentrieren, die man auch wirklich fischen will. Aber im Grunde genommen wird einfach zu viel Fisch gefangen. Das ist leider so und das ist zerstörerisch. Und es ist ja nicht nur das, unsere Fischbestände sind nicht die einzigen Opfer, die dieser zerstörerischen Methode zum Opfer fallen, sondern in Zukunft ist es auch immer mehr die kleingewerbliche Fischerei. Und damit sind Hunderttausende von Arbeitsplätzen in Gefahr. Ja, und das sehen viele Fischer. Es hat jetzt gerade ein Umdenken stattgefunden, dass man eben sagt, wir brauchen einfach mehr kleine Schiffe und die großen Schiffe müssen einfach aus dem Verkehr gezogen werden.
Problematisch bei der Fischereipolitik ist auch der Rückwurf.
Ja, da komme ich auch noch mal drauf. Das Problem ist ja bei dem Rückwurf, dass im Moment sieht man, dass ungefähr 30% des gefangenen Fisches wieder über Bord geworfen werden. Was natürlich total, unwirtschaftlich, wenn ich das mal wirtschaftlich ausdrücken darf, unwirtschaftlich, aber auch eine Missachtung der Lebewesen bedeutet. Denn 30% eines Fangs, wenn man sich noch mal wieder dieses Riesennetz vorstellt, mit diesen 12 Jumbojets stellt sich dann vor, dass davon 30% sofort wieder weggeschmissen werden. Was ist das für eine Hybris, die wir
da haben? Und die sind ja meistens auch tot oder zumindest schwer verwundet, verletzt.
Genau,
oder wie auch
also
immer.
Sie sind auf alle Fälle verloren. Und wenn man einen ganzen Schwarm drin hat, zum Beispiel gibt es, haben wir jetzt vor kurzem das gehabt, dass die, ein großes Industrieschiff eben seinen gesamten Fang wieder über Bord geworfen hat und somit ein Schwarm ist wie eine Familie, dass somit dieser ganze Schwarm dann für immer ausgestorben ist.
Das war die Jan Maria und das wurde...
Das Schiff ist
von Greenpeace beobachtet. Wer hat es beobachtet?
Ja, das haben Greenpeace beobachtet auf uns, also von uns. Mit einem Schlauchboot haben sie gesehen, wie der gesamte Fang wieder über Bord geworfen wurde. Ja, jetzt möchte ich noch mal ganz kurz auf die gesamten Problematiken eingehen, damit man einfach mal sieht, was eigentlich gemacht wird und wovon wir eigentlich überhaupt nichts mitbekommen. Also zum einen hatte ich ja schon gesagt, die Überfischung ist das große Problem, das ist das riesige Problem und da muss ganz, ganz dringend was getan werden. Ich werde dann auch nachher, wenn wir über die Europäische Union sprechen, dann noch mal näher darauf eingehen, was sie jetzt in einem ersten Schritt machen werden. Also der Abbau der Fischereiflotte ist oberstes Ziel da. Dann bei den Beifängen muss man natürlich auch darauf achten, dass der unbedingt zurückgeht. Also Greenpeace fordert sogar, dass der gesamte gefangene Fisch angelandet werden sollte. Denn man kann den Fisch, auch den Fisch, den wir nicht essen, kann man verfüttern, man kann ihn für die Aquakultur verwenden. Also, denn wenn man ihn zurückwirft ins Meer, ist er wirklich verloren. Und die Fangquoten müssen natürlich runtergesetzt werden. Man muss einfach wissen, wie hoch die Wissenschaft die Fangquoten ansetzt und da sollte man niemals drüber gehen. Ganz, ganz wichtig, und da ist Greenpeace auch schon seit 20 Jahren dran, an Meeresschutzgebieten. Denn im Moment stehen die zwar auf dem Papier, aber sie werden leider immer noch nicht umgesetzt. Zu dem Zwecke hatte ja auch Greenpeace im Jahr 2000, ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnert, vor Sylt mal riesengroße Felsbrocken ins Meer geworfen, um zu sagen, hier ist ein Schutzgebiet und hier kann nicht gefischt werden. Und da eben diese Felsbrocken dann die Netze auch zerstören würden, haben wir gezwungenermaßen also da ein Schutzgebiet erzwungen. Und wie mir auch Bekannte jetzt von Greenpeace mitgeteilt haben, die mal runtergetaucht sind, haben sich da auch schon Krebse angesiedelt. Und also diese Felsen sind gut vom Meer aufgenommen worden und werden jetzt auch von den Fischen schon bewohnt. Ein weiterer Punkt sind dann noch, also hatte ich ja schon gesagt, die Subventionen. Und die müssen unbedingt zurückgefahren werden, denn das hat keinen Sinn, diese Subventionen weiterzuzahlen für die Zerstörung der Meere. Das hat mir ein Bekannter hat mir gesagt, dass man doch die Fangflotte, die dann eben oder die großen Schiffe, die nicht benötigt werden, könnte man doch dafür benutzen, um den Müllstrudel, der im Pazifik rumschwabert, um da den Müll einzusammeln. Das finde ich eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee und das kann man vielleicht noch mal aufgreifen. Also
wenn der Müll schon dort ist, ja, aber dass das dann als Alibi herhält, dass man weiterhin das Meer vermüllen kann, das ist dann die andere Seite, aber grundsätzlich wäre es sicher keine schlechte Idee.
Ja, habe ich auch gesagt, also das könnte man gut machen. Ja, und dann eben der Punkt mit der Ölförderung, also das ist natürlich, das ist eine ganz schlimme Sache und zwar Plattformen, die Ölplattformen, die ja in der Nordsee und überall eben installiert sind, verlieren Öl, selbst wenn sie keinen Leck haben, sondern allein durch die Bearbeitung, durch Schläuche anschließen oder andere Werke an den Ölplattformen errichten. Dadurch tropft permanent Öl ins Meer und das sind im Jahr, hat man ausgerechnet, etwa 3 Millionen Tonnen. Und das kann
weltweit.
Einfach nicht sein.
Weltweit.
Das kann einfach nicht sein, dass wir hier also unsere Meere auf diese Weise dann auch noch zusätzlich zerstören. Ja, das wären erstmal die schlimmsten Punkte, die ich mal so kurz zusammengefasst habe. Vielleicht nochmal zur Müllkippe im Meer, hatte ich ja schon kurz gesagt. Also, dass der Abbau dieser Plastikteile ungefähr 400 Jahre dauert. Und man muss sich vorstellen, wenn ein Plastikeimer im Meer schwimmt, der wird ja zerrieben. Der wird immer weiter durch Ebbe und Flut und durch das Meer und die Wellen wird er immer weiter zerrieben. Und letztendlich landen diese kleinen Plastikpartikel natürlich auch in den Fischen. Und entweder sterben die Fische daran, weil sie einfach einen aufgeblähten Magen haben, aber nichts Nahrhaftes zu sich genommen haben.
Mit vollem Magen verhungern.
Ja. Oder wir kriegen das natürlich auf den Teller. Und dann
es landet in der Nahrungskette letztendlich.
Genau, dann landet es da und dann kommt es wieder zu uns zurück.
Okay, Ingrid, vielen Dank mal zunächst mal über den anschaulichen Bericht, die Schilderung zur Meeressituation. Ja, nach der bisher vorher doch recht eindrucksvollen Schilderung von der Ingrid wird es jetzt etwas technischer jetzt. Wir beschäftigen uns mit diesem Gesetz, das eben eine nachhaltige Fischerei in der EU ermöglichen soll, das jetzt reformiert wurde an Ende Mai. Ingrid, kurz, was sind die Inhalte des Gesetzes? Worum geht es in dem Gesetz? Was soll da geregelt sein?
Ja, also es geht um die gemeinsame Fischereipolitik. Und ich möchte euch mal so ganz kurz im Groben dann auch mal die EU darstellen. Also ich war jetzt einige Tage in Brüssel und ich fand es doch sehr faszinierend und informativ, was man da so alles mitbekommt. Dann eigentlich stellte sich mir die EU als so ein bisschen unbekanntes Wesen dar und man wusste nicht so recht, was machen die jetzt eigentlich? Aber ich fange so langsam an, so ein bisschen da einzusteigen. Und ich muss dir sagen, ich war bestimmt nicht das letzte Mal in Brüssel. Also, die gemeinsame Fischereipolitik wurde gegründet im Jahre 1983. Und jedes Jahr erfolgt durch die EU-Kommission eine Überprüfung der Gesetze. Die letzte Überarbeitung der Gesetze hat vor 10 Jahren stattgefunden und wie ich ja schon eben mal berichtet habe, sieht es in den Meeren ja immer noch nicht besser aus. Im Gegenteil, also die europäische Fischerei ist immer noch die schädlichste und unprofitabelste Fischerei auf der ganzen Welt. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Europa ist da total auf Profit aus. Jetzt sage ich euch mal so ganz kurz, wie sich eigentlich diese Gesetzgebung so ineinander fügt. Und zwar gibt es zum einen die Europäische Kommission, dann den Ministerrat und das Europäische Parlament. Das sind für uns jetzt erstmal die drei wichtigsten Gremien. Die Europäische Union dient dazu, Vorschläge zu erarbeiten und diese Vorschläge werden dann weitergegeben an den Ministerrat und der gibt das dann weiter ans Europäische Parlament. Die Kommission hat Kommissare und zwar von jedem Land einen Kommissar. Wir haben im Moment den Günther Oettinger, den Energieminister, mit in der Kommission sitzen. Und im Ministerrat sitzen dann eben für jedes Ressort die eigenen Minister. Da haben wir die Ilse Aigner jetzt für die Fischereipolitik. So, also sind dann immer sachgebietsbezogen, treffen die sich. Und die nehmen dann Kontakt mit dem Europäischen Parlament auf. Also Parlament und Ministerrat haben je 50% Stimmrecht, sodass eben sie nicht, dass einer nicht den anderen überstimmen kann. Und jetzt zum Beispiel bei dem Fischereigesetz war es jetzt so eben, dass die Kommission das wieder aufgenommen hat, weitergegeben hat an den Ministerrat und an das Europäische Parlament. Und dann haben die beiden Gremien darüber diskutiert. Das Europäische Parlament hatte, also das Europäische Parlament wird auch von den Bürgern gewählt, komme ich später auch nochmal drauf. Und war sehr daran interessiert, eben weniger Fisch zu fangen und den Beifang komplett an Bord zu behalten, nur mal um zwei wichtige Punkte rauszunehmen.
Dass es praktisch keinen Rückwurf mehr gibt.
Genau. Das wurde dann mit dem Ministerrat besprochen. Der Ministerrat, wie gesagt, sitzt ja die Ilse Aigner drin und wir haben auch Unterschriftenaktionen gemacht und haben ihr gesagt, wie wichtig das ist, dass der Fisch geschützt wird und dass es keinen Beifang mehr gibt, hat versucht, also so wie ich es mir jedenfalls habe sagen lassen, sich doch sehr dafür einzusetzen und für uns zu kämpfen. Und es ist auch einiges dabei rausgekommen, aber natürlich lange nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Und irgendwo haben die sich dann in der Mitte getroffen und haben dann ihren Kompromiss, der ja immer, also ich halte nicht so viel von Kompromissen, aber besser als gar nicht, sage ich einfach mal. Diese haben Ministerrat und Europäisches Parlament sich dann irgendwann entschieden, mit einem Kompromiss dann an die Europäische Union heranzutreten. Und dieser Kompromiss wurde dann von der Europäischen Union dann niedergeschrieben und der gilt jetzt letztendlich auch.
Also nur ganz kurz eine Anmerkung. Man sollte jetzt nicht glauben, dass es, ein unterrepräsentatives Ergebnis ist. Denn ich hatte mir das jetzt so vor der Sendung und auch in zurückliegenden Jahren so ab und an mal überlegt, innerhalb der EU oder wenn man jetzt Europa nimmt, gibt es ja kaum ein Land, das nicht einen Küstenzugang hat. Es sind so auf Anhieb aus dem Gedächtnis, fallen mir da ein, Luxemburg, dann ist es die Slowakei, Tschechien, Österreich, ja. Und wenn man Europa noch nimmt, eben auch noch Schweiz und Serbien, aber ansonsten, Serbien bin mir nicht ganz sicher, aber ansonsten haben ja alle Zugang zu Meeren, also das heißt, dass es schon repräsentativ ist, sprich alle EU-Staaten sind da mit in diesem Kompromiss oder in den Verhandlungen beteiligt.
Ja, das Problem ist eben nur diese Lobbyarbeit und dass eben natürlich die Minister ein ganz anderes Interesse haben und verfolgen als zum Beispiel Wissenschaftler und auch Politiker. Und das muss eben immer auf einen Nenner gebracht werden. Denn diese riesige Fischereiindustrie muss von Seiten der Minister natürlich irgendwie am Leben erhalten werden. Und um da einen gesunden Kompromiss zu finden, ist natürlich, es ist sehr schwer, sich irgendwo dann doch entgegenzukommen und zu einigen.
Gehen wir mal weg jetzt von dieser technischen Sache. Was waren denn die Ergebnisse jetzt dieser Verhandlungen? Ja. Wie sehen diese Kompromisse aus, beziehungsweise welche Reformschritte werden da jetzt unternommen?
Ja, also man hat sich jetzt auf Folgendes geeinigt. Zum einen soll die Überfischung bis 2015 beendet werden. Also kann ich eigentlich wenig mit anfangen, ist aber so niedergeschrieben worden. Ausnahmen gelten bis 2020. Denn das Problem ist, es gibt überhaupt keine Festlegung darüber, wie der Wiederaufbau der bedrohten Fischbestände überhaupt durchgeführt werden soll. Also selbst wenn man sagt, die Überfischung soll beendet werden, wer hält das jetzt nach? Wer schaut jetzt, ob da jetzt plötzlich sich wieder Fische ansiedeln? Wer weiß, ob sie vielleicht schon lange ausgestorben sind? Also da wird uns noch ganz, ganz viel begleiten. Und da sind natürlich dann die Wissenschaftler auch gefragt. Die müssen dann schauen, ob sich wirklich der Meeresbestand, der Fischbestand dann auch wieder erhöht und nachhaltiger dann wird. Dann natürlich ein Riesenproblem, hatte ich ja schon bereits erläutert, die Überkapazität dieser Riesenfangschiffe. Und die sollen verringert werden, diese Riesenfangschiffe. Und dafür soll es viel mehr kleinere Fischkutter geben. Das ist die Sache, das haben die Fischer jetzt auch eingesehen, dass Greenpeace eben nicht der Feind der Fischer ist, sondern im Gegenteil, wir wollen ja die Fischer, die Kleinfischerei schützen. Und die soll auch wieder sich mehr etablieren an den Küsten. Und wie ich ja schon sagte eingangs, damit sind dann auch sehr viele Arbeitsplätze gesichert. Also ganz wichtig, mehr kleine Fischkutter wieder.
Ja, was ich so im Vorfeld gelesen habe, es gibt ein weiteres Kriterium, das ich jetzt einmal spannend finde, vielleicht kann man da näher was dazu sagen. Die Fangquoten und der Zugang zu den Fischereigründen, der soll ja jetzt nach sozialen und umweltverträglichen Kriterien erfolgen. Also konkret, wer darf wohin fangen und was fangen. Wie sehen diese Kriterien denn aus?
Ja, also die Kleinfischer werden immer bevorzugt und haben dadurch eine ganz andere Quote als die diese Industrieschiffe.
Also die dürfen in der Relation mehr fangen.
Genau, also so kann man das sehen. Die dürfen dann wieder mehr fangen, wobei dann die Riesenschiffe zurückgefahren werden. Und ich hoffe wirklich, dass es dann auch so weit kommt, dass diese Industrieschiffe dann auch mal ausgemustert werden. Ja, dann hat man zum Beifang auch noch was beschlossen. Und zwar hat man gesagt, dass also weiterhin bis 5% des gesamten gefangenen Fisches wieder über Bord geworfen werden darf. Da frage ich mich, also das ist natürlich richtig so vom Schreibtisch aus beschlossen. Denn welcher Fischer steht jetzt da, wenn das Netz an Bord ist und guckt, wie viel 5% von dem Fang sind, die er wieder über Bord werfen darf? Also das
vor allem, wie soll das kontrolliert, überprüft werden?
Überprüft werden kann das überhaupt nicht, es sei denn, es würden dann eben zig Hubschrauber oder Polizeiboote dann neben den Schiffen herfahren und genau schauen.
Oder die haben ein Logbuch, in das dann eben, in dem dann erfasst wird, ich habe jetzt so und so viel Tonnen Fisch an Schiff gezogen, so und so viel bringe ich mit an Land und die Differenz waren diese 5%.
Ja, dazu müsste man dann erstmal das Riesennetz wiegen. Mhm. Also das wäre auch, deswegen, das ist also, finde ich, ein sehr fauler Kompromiss, den man da eingegangen ist. Es wird zwar gesagt, dass dann auch langsam dieser Beifang zurückgefahren werden soll und dann in einigen Jahren dann der gesamte Beifang auch angelandet werden soll, aber das ist für mich eigentlich also nicht akzeptabel, muss ich sagen.
Kurz zum Schluss nochmal, Ingrid, was muss denn noch verbessert werden aus Sicht von Greenpeace, beziehungsweise was können wir als Fischliebhaber, Fischverzehrerinnen, Kuschler, was können wir tun, um da ein bisschen unterstützend einzugreifen?
Ja, ganz wichtig, die Umsetzung der Meeresschutzgebiete. Greenpeace hat ja schon vor zig Jahren gefordert, dass 40% der Meere als Schutzgebiete ausgewiesen werden sollen. Da darf dann wieder gefischt werden, es darf kein Sand- und Kiesabbau stattfinden. Also das ist einfach, diese Gebiete müssen komplett in Ruhe gelassen werden, dass auch die Laichgründe genutzt werden können und dass die Fische sich da wieder entwickeln können. Und wir haben natürlich jetzt im Moment noch eine ganz andere Möglichkeit einzugreifen. Und zwar haben wir ja am 22. September die Wahl. Zum einen wählen wir den Deutschen Bundestag und zum einen wählen wir auch den Hessischen Landestag neu. Also da haben wir zwei Möglichkeiten. In Bayern wird, glaube ich, auch gewählt an dem Tag.
Genau. Ja.
Sodass da die Bevölkerung wirklich, also ganz, ganz viel dazu beitragen kann, dass die Politik da mal einen großen Schritt in die richtige Richtung macht.
Vielleicht strahlt Radio X ja auch nach Bayern aus.
Ja, das wäre schön. Und nicht zu vergessen, im Mai 2014 wird dann das Europäische Parlament neu gewählt. Und da ist es ganz, ganz wichtig, sich vorher mal zu informieren, wen kann ich dann eigentlich wählen. Also der erste Punkt, geht zur Wahl, Leute. Und der zweite Punkt, wen wähle ich und informiere ich mich mal vorher. Denn man muss wissen, dass 80% unserer nationalen Gesetze bereits auf EU-Ebene entschieden werden. Also Leute.
Ja, und für uns alle dann eben, wer Fisch isst und Fischliebhaber und Liebhaberin ist, Fisch aus nachhaltigem Fang, Fischfang essen, drauf achten.
Ja,
gut,
genau.
Ingrid, schön, herzlichen Dank für dieses Thema für heute. Wir werden auch bei diesem Thema an der Fischereipolitik dranbleiben. Klammer auf, müssen, Klammer zu, denn es wird auch hier kein Stillstand, kein Idealzustand geben. Wir haben über Fischereipolitik gesprochen. Jetzt geht es um einen Braunkohleabbau, und zwar um einen neu geplanten, beantragten Tagebau in der Lausitz. Die Braunkohle ist ja hinlänglich bekannt, Fragezeichen, aber wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, weiß man es, eben der schädlichste, also mit Abstand CO2, der Energieträger mit dem höchsten CO2-Ausstoß, also die umweltschädlichste Form der Stromerzeugung. Trotz alledem hat Braunkohle in Deutschland immer noch den höchsten Anteil an der Energieerzeugungsmix, und zwar mit 25%. Vor den Erneuerbaren mit 22%, wobei diese Zahlen nicht mehr ganz aktuell sind. Die sind, glaube ich, von Anfang dieses Jahres, wenn ich es jetzt richtig weiß. Die Erneuerbaren holen mehr und mehr auf, aber es ist immer noch ein Indiz dafür, dass zu viel Kohle verfeuert wird oder verbraucht wird. Steinkohle kommt ja auch noch dazu. Mit dem Grund, weshalb die Braunkohle als Stromlieferant oder Energielieferant, besser gesagt, so günstig ist, ist eben auch mit, dass auf EU-Ebene verhindert wurde, inzwischen auch wieder etwas umgeändert, die Preisgestaltung für CO2-Zertifikate, aber das ist ein extra Thema, das können wir anders mal besprechen. Jetzt gibt es trotz alledem, gibt es eine Untersuchung oder eine Studie im Auftrag, eine Umfrage im Auftrag von TNS Emnit, das die Greenpeace in Auftrag gegeben hat. Demnach sind 80% der Deutschen für einen schnelleren Kohleausstieg, also Kohleverstromungsausstieg. Eine Studie der Uni Stuttgart durch Greenpeace in Auftrag gegeben von Anfang April belegt, dass Kohlekraftwerke eben zu einer erhöhten Sterblichkeit führt. Und noch eine weitere Information unter dem Gesichtspunkt Klimaschutz. Am 9. Mai gibt es ja immer wieder diese Messungen des CO2-Anteils in der Atmosphäre. Der lag bei über 400 ppm, das heißt Parts per Million. Man muss sich mal vor Augen führen, zu Beginn der Messungen 1958, das sind also gute 50 Jahre her, lag er noch bei 317 ppm. Also allerhöchste Zeit, dass da etwas passiert. Umso absurder mutet es an, dass in Deutschland immer noch neue Tagebaue beantragt werden, um die Genehmigung gestritten wird. So hat zum Beispiel der Energie, und dieses Thema geht es denn jetzt auch heute in der Lausitz, so hat zum Beispiel der Energiekonzern Vattenfall einen neuen Tagebau, drängt er auf einen neuen Tagebau, und so den sogenannten Wels auf Süd 2. Unterstützt wird das Ganze von der Regierung in Brandenburg und das Ganze soll, da soll eine Fläche von 1900 Hektar abgebaggert werden. Wir hatten vor gut 2 Wochen einen Infostand hier in Frankfurt am Merianplatz zu dem Thema. Da konnte man anhand einer Folie und einer Stadtkarte mal das vergleichen, wie das aussieht, und es umfasst eigentlich den überwiegenden Teil des Stadtgebietes von Frankfurt. Brisant wird das Ganze auch unter dem Gesichtspunkt, dass da 800 Menschen umgesiedelt werden sollen, und was das Ganze eigentlich noch absurder machen lässt, da gibt es ein Dorf, das heißt Broschim, das sind ca. 200 Einwohner, und die Einwohner, Einwohnerinnen, die erzeugen selber Ökostrom, und zwar mehr, als sie selber benötigen, das heißt, der fließt ins allgemeine Stromnetz ein, und auch diese Leute sollen umgesiedelt werden. Es gab bereits 2011/12 zum Jahreswechsel einen Erfolg von Bürgern- und Umweltverbänden. Da wurde eben festgestellt, dass es schwerwiegende Planungsfehler gab und dass eben die Beteiligung der Öffentlichkeit wiederholt werden muss. Und genau auf das zielt eben unsere Kampagne. Da werde ich zum Schluss noch mal kurz was dazu sagen. Der Tagebau, der verschmutzt eben auch das Grundwasser in der Spree, oder nein, das Grundwasser und die Spree, so muss man das richtig sagen, ist natürlich auch, wie ich schon erwähnte, sehr klimaschädlich, und die Spree ist heute schon stark mit Eisen und Sulfat belastet, die eben auf diese wiederaufgefüllten Tagebaue zurückzuführen sind. Sulfatwerte gibt es erhöhte oder gefährden zumindest das Trinkwasser im Raum Berlin und Brandenburg, und das Eisen, das ist zwar für den Menschen unschädlich, aber schädet eben ganz enorm die Gewässerökologie und dürfte die dann unter Umständen auch aus dem Gleichgewicht bringen. Der Abbau und die Verbrennung von Braunkohle schaden eben der Gesundheit der Menschen. Ich hatte das vorher erwähnt, diese Studie der Uni Stuttgart, dass es eben zu einer erhöhten Sterblichkeit führt, das Ganze. Der Staub, Schwefel, Dioxid, Stickoxide aus den Schloten der Braunkohlekraftwerke, die werden weiträumig verteilt. Wir hatten das Thema, die Problematik auch hier, die ja erfolgreich dann abgewehrt wurde, den Erweiterungsbau vom Staudinger da bei Hana, Groß-Grotzenburg da unten. Aber das Thema macht ja nicht hier bei Groß-Grotzenburg Halt. Es gibt es ja überall, wo mit Kohle gehandelt wird. Was für Möglichkeiten haben wir denn dazu, etwas dagegen zu unternehmen? Greenpeace hat eine Kampagne gestartet, wo Einwendungen gegen diesen geplanten Erweiterungsbau gesammelt werden. Wenn ihr euch daran beteiligen wollt, was natürlich schön wäre, je mehr Leute da Einwendungen erheben, und das kann bundesweit erfolgen oder es geht auch über die Ländergrenzen hinweg, kein Problem, also nicht, dass ihr denkt, das ist dann auf die Lausitz, auf das Land Brandenburg begrenzt. Könnt ihr euch diese Unterschriften ausdrucken? Ich gebe euch mal kurz die Internetadresse. Das ist www.greenpeace.de/themen/energie/. Ich sage es gleich nochmal, falls ihr erst letzten Kugelschreiber zur Hand genommen habt, um es aufzuschreiben. Die Forderungen von Greenpeace sind eben eine sofortige Einstellung dieses Braunkohleplanverfahrens, dass es keine neuen Tagebaue gibt, denn es ist nicht der einzige Tagebau, der beantragt ist. Es gibt auch noch andere, die da laufen. Und einen Braunkohleausstieg bis 2030. Dazu gibt es auch noch in letzter Zeit recht erfreuliche Meldungen. Ach ja, noch was ihr machen solltet, auf jeden Fall zu Ökostrom beziehen, wechseln, beziehungsweise eben Ökostrom beziehen. Denn von da gibt es teilweise ganz erfreuliche Meldungen. Im Juni, am 16. Juni genauer gesagt, das war ein Sonntag, wurde der Bedarf an Strom bereits zu mehr als 60%, also das sind knapp 2/3, wurde der Bedarf aus erneuerbaren Energien von Wind- und Sonnenenergie bestritten. Das ist natürlich nur eine Momentaufnahme. Juni scheint viel Sonne, im Winter weiß man, da ist das Problem anders. Aber es zeigt eben, dass dieser Weg nicht aufzuhalten ist. Umso bemerkenswerter dann, Was daraus folgte, war die Forderung von Rainer Brüderle von der FDP, der FDP-Fraktionsvorsitzende, der dann sofort einen Baustopp für Wind- und Solaranlagen gefordert hat. Ob das dann zielführend ist, können andere sich mal den Kopf drüber zerbrechen. Ja, nochmal kurz diese Adresse, an die, wo ihr uns unterstützen könnt, indem ihr diese Einwendung mit unterschreibt. Das war www.greenpeace.de/themen/energie/. Ich habe noch zwei, drei Veranstaltungshinweise. Zum einen werden wir am 5. und 6. August die Paula zu Besuch haben hier in Frankfurt. Die Paula ist ein Eisbär, der jetzt auf einer Deutschlandtour ist mit Greenpeace. Und da geht es darum, dass er, nachdem ihm seine Heimat förmlich unter den Füßen wegschmilzt, einen neuen Lebensraum sucht, also vielleicht sogar Asyl beantragen wird. Soll eine spaßige, aber auch ernste Sache sein. Wo wir genau sein werden, könnt ihr auf unserer Internetseite www.greenpeace-frankfurt.de erfahren. Es ist noch nicht genau, steht noch nicht genau fest, an welchem Ort wir sein werden. Und dann habe ich noch einen Hinweis auf eine interessante Ausstellung, wie ich finde, mit Vortragsreihe. Läuft schon seit, glaube März, wird noch bis Mitte September laufen. Im Senckenberg-Museum gibt es eine Sonderausstellung mit dem Titel Planet 3.0, Untertitel Klima, Leben, Zukunft, eine Zeitreise durch den Klimawandel. Begleitend zu dieser Ausstellung gibt es eine Vortragsreihe. Ich habe da schon 3-4 Vorträge besucht. Das ist sehr interessant, sehr informativ. Lohnt sich also unbedingt, da mal hinzugehen. Der nächste Termin ist jetzt aufgrund der Ferien, haben die auch etwas Pause. Der nächste Termin ist der 28. August. Und zwar unter dem Titel Können Bürgerwissenschaft, Fragezeichen, das Potenzial von Citizen Science in der Biodiversitätsforschung. Weiter geht's am 4. September, alle Vögel sind noch da, Fragezeichen, Vögel, Ökosysteme und der Klimawandel. Und es gibt, wie gesagt, noch ein paar andere interessante Vorträge, die Vortragsreihe geht bis Ende Oktober. Mehr dazu könnt ihr erfahren unter www.planet.senckenberg.de. Dann noch den Hinweis auf unsere Veranstaltung selber bei uns im Baumweg 10. Trotz Ferienzeit sind wir immer noch da. Der nächste Schnupperabend ist der erste Augustmontag, der 5.8. Es ist 18 Uhr im Baumweg 10, wie gesagt, durch den Hof im Hinterhaus die Treppe hoch. Und unsere Pläne immer am 1. und am 3. Montag eines Monats. Ansonsten, Ingrid, vielen Dank für den Besuch im Studio hier.
Ja, ich danke, dass ich so viel darüber erzählen konnte. Vielleicht noch ein Hinweis auf den Fischratgeber, der immer aktualisiert wird. Und da kann man gut erkennen, welchen Fisch man überhaupt noch essen darf.
Ja, und euch schönen Dank fürs Zuhören. Und mein Name ist Otto Gebhardt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.